Identität ist wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist die Fähigkeit, Footballspiele auf unterschiedlichen Wegen gewinnen zu können. Das war das Fazit eines Spielers der Philadelphia Eagles, der wieder einmal gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt. Die Eagles gewinnen gegen die Minnesota Vikings. Oder, ich weiß nicht, müsste der Satz eigentlich Jalen Hurts gewinnt gegen die Minnesota Vikings lauten? Naja, also wir einigen uns mal auf Folgendes. Football bleibt ein Teamsport, aber in diesem Fall macht einer wirklich den Unterschied. Hurts durch die Luft, 19 von 23 für 326, drei Touchdowns, 14,2 Yards im Schnitt, neuer persönlicher Rekord und gleich noch einer. Jalen Hurts ist der erste Quarterback dieser Saison mit einem perfekten Passer-Rating von 158,3 nämlich. Alle fünf tiefen Pässe mit mehr als 20 Yards kamen an gegen eine Defense, die vor diesem Spiel nur drei tiefe Bälle überhaupt zugelassen hat. Dazu die mentale Stärke von Hurts, unter anderem, als es im vierten Viertel nochmal richtig eng wird und er bei drittem und neun A.J. Brown findet für einen 45-Yard-Raum gewinnt und ein neues, so wichtiges First Down. Aber Leute, bevor ich weiter ins Schwärmen gerate, reiße ich mich erstmal zusammen, zumindest kurz, und erinnere mich daran, dass dieser Sieg wahrscheinlich noch immer nicht ja der erhoffte große Befreiungsschlag war. Zu viele Sorgen machen unter anderem ein paar Verletzungen, die O-Line oder das Laufspiel von und mit Saquon Barkley, all das und noch viel mehr sorgt in Summe dafür, dass also ich immer noch keine richtige Antwort auf diese Frage hier habe. Wer sind die Philadelphia Eagles in dieser Saison? Mal sehen, ob wir heute eine Antwort finden in einer neuen Folge von Brotherly Talk. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Sicher sagen kann ich, dass ich eine Antwort auf diese Frage hier kriege. Das beruhigt schon mal. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, ich stehe auf jeden Fall nicht mehr ganz so orientierungslos an der Kreuzung, wie wir es so schön genannt haben in unserer letzten Podcast-Ausgabe. Aber ich habe jetzt auch noch nicht wirklich nach der Kreuzung die richtige Abzweigung gefunden. Also ich glaube, zumindest mal sind wir auf die Straße eingebogen, die etwas mehr, ihr kennt doch bestimmt alle dieses Meme, wo dieses Comic-Männchen an der Kreuzung steht, nach links scheint die Sonne und rechts ist irgendwie so dunkel und eine Regenwolke und so eine Burg, so eine Gruselburg. Ich glaube, wir gehen eher weg von der Gruselburg in Richtung Sonne, aber dahinter gibt es eine neue Abbiegung und die könnte vielleicht dann doch wieder zurückführen zu dieser Gruselburg. Ich hoffe, ihr habt dasselbe Bild vor Augen wie ich, ansonsten entschuldige ich mich dafür. Flo, ich hoffe, du weißt wenigstens, welches Meme ich meine.
Absolut, sonst google ich es schnell.
Sehr gut, okay, das heißt, Flo hat keine Ahnung, von was der Tim schon wieder redet, aber das macht gar nichts an der Stelle. Ich hoffe, der ein oder andere von euch da draußen weiß, was ich meine. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser als nach dem letzten Spiel. Saß natürlich auch mit gemischten Gefühlen vor dem Fernseher. Jalen Hurts hat mich aber auch sehr happy gemacht. Ich habe noch einen weiteren schönen Funfact für euch. Er ist überhaupt erst der dritte Spieler in der Geschichte der Philadelphia Eagles, seit 1933, der ein perfektes Passer-Rating hat. Flo, jetzt kannst du mal glänzen. Kennst du die anderen zwei? Carson Wentz war es nicht.
Brady und John Elway.
Ah nee, sorry, Entschuldigung. Das habe ich vielleicht nicht gut ausgedrückt. In der Geschichte der Philadelphia Eagles.
Also. Ach, in der Geschichte der Eagles?
Mhm. Genau. Es ist dreimal passiert, davon war einmal jetzt Jalen Hurts. Also von daher wirklich historisch, was er geleistet hat. Irgendeine Idee? Bauchgefühl?
Randall Cunningham. Obwohl, der ist immer mit dem Ball gelaufen.
War auch nicht dabei. Aber die anderen beiden kennst du auch.
Nee, sag.
Donovan McNabb, 2007 hat er das geschafft. Und tatsächlich 2013 ein gewisser Nick Big Dick Foles.
Oh, wow.
Crazy, oder? 2013 vor allen Dingen.
Ja, der hat Momente gehabt in seiner Karriere.
Absolut.
Das kann man nicht abstreiten.
Na, also von daher ganz, ganz historisch, was da passiert ist. Und aber du hast schon gesagt, es war ein entspannter Abend auf der Couch, nicht so ganz, teilweise. Zwischendurch habe ich mich richtig gut gefühlt. Flo, dann wirst du dich erinnern, ich habe auch für euch da draußen, Flo ist ja, und habt ihr wahrscheinlich gesehen, Flo war ja fleißig bei RTL und hat das ganz wunderbar gemacht. Hat auch, habe ich gesehen, ein bisschen, kleine Side-Story, hat mir sehr gut gefallen, Björn und den Coach hochgenommen mit der Geschichte von Justin Jefferson. Fand ich überragend. Wie hieß er? Mr. Frost? Die musst du jetzt nochmal erzählen, für alle, die es nicht gesehen haben.
Darius Frost, genau. Ihr habt das vielleicht gesehen. Es gibt ja dieses Justin Jefferson Undercover von Manning produziert. Da macht er den Fotografen beim teameigenen Fotoshooting, fotografiert seinen GM und der rafft erst ganz spät, dass sein eigener Spieler da steht und ihn fotografiert. Und ich bin dann halt reingegangen in einem kurzen Break zu Patrick und Björn und hab einfach
war schon gemein.
Hab einfach bierernst gesagt, Patrick, wie bist du mit der Leistung von Darius Frost zufrieden bisher? Und dann guckt er mich halt an und sagt, ja, Darius Frost. Und dann hat er es aber gut gemacht, wie so ein Veteran, hat dann rübergeguckt zu Björn, so ich gebe es mal dem ehemaligen NFL-Spieler, der hat dann auch keine Ahnung gehabt und hat versucht, sich irgendwie rauszureden. Dann bin ich aber nochmal nachgegangen, habe gesagt, nee, Darius Frost will ich schon wissen. Und dann haben wir es aufgelöst, war sehr witzig.
Schaut euch das mal an, Flo, ich glaube, das war auf dem Insta-Account auch von RTL, ne? Also man kann sich das nochmal angucken.
Sport,
genau. Ja, ja, genau, also guckt euch das mal an, ist echt lustig und da hat der Flo die beiden richtig hops genommen. Hat mir gut gefallen, aber was ich eigentlich sagen wollte, während Flo so fleißig war, habe ich ihn natürlich belästigt, wie ich das immer mache. Flo antwortet mir nie, aber ich schicke mir mal irgendeinen Scheiß und habe ihm dann geschrieben, Flo, und es war ungefähr, glaube ich, Flo, im dritten Viertel, wir werden das Spiel verlieren und das war so der Moment, wo ich nicht mehr so entspannt war und dann hat sich's ja zum Glück nochmal gewandelt, aber das war nicht alles Gold, was Jalen Hurts glänzend gemacht hat.
Genau, also deswegen kann man Jalen Hurts hier total hochleben lassen, vor allem auch, und das können wir vielleicht später noch kurz diskutieren, vor allem vielleicht auch als besten Clutch-Quarterback dieser Liga, über lange, lange Jahre, wie ich finde. Aber da gibt es eben auch eine Downside dieses Spiels und auch darüber werden wir gleich sprechen, wenn wir mit den Hot Topics des Tages durch sind. In diesem Fall ist es allerdings kein Plural, Tim, sondern ein Singular, denn es gibt eigentlich nur ein ganz heißes Thema in der NFL und bei den Eagles momentan, nämlich das Comeback eines ganz Großen. Zwei Super Bowls hat er mit den Eagles gewonnen und nach dem Karriereende von Za'Darius Smith hieß es dann plötzlich in Philadelphia, ey, wie wär's denn mit dem Ende vom Karriereende, lieber Brandon Graham? Ja, jetzt kommt er zurück. Was sind die Details und was ist deine persönliche Meinung zum Comeback von BG und seiner dann ja 16. Saison bei den Philadelphia Eagles, Tim?
Also als Fan freue ich mich natürlich, dass eine absolute Legende der Philadelphia Eagles wieder spielt. Flo, du wirst dich erinnern, beim Super Bowl, bei seinem eigentlich letzten Spiel, habe ich ja sogar sein Trikot angehabt.
Ja.
Also ich bin großer Fan von Brandon Graham, mag seine positive Art. Ich glaube, er hat das ansteckendste Lächeln, was ich in der NFL, oder Lachen besser gesagt, was ich in der NFL kenne. Also diese Lache von ihm ist überragend und ich glaube, und da kommen wir auch schon so ein bisschen zum Kern, was ich glaube, was diese überraschende Edition für den Roster der Philadelphia Eagles bringt, er bringt halt einfach seinen Vibe mit. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die positiver sind, die lebensfroher sind, als es Brandon Graham ist. Der hat eine wunderbare Familie, was man so mitbekommt, tolle Kinder, ist einfach ein sehr, sehr positiver, tolle, immer gute Laune, optimistische Persönlichkeit und gerade, wir haben es alle gesehen in den letzten Wochen, mit diesen dunklen Wolken über dem Novacare und dem Lincoln Financial Field, mit den ganzen Gerüchten, die es da gab, an denen vielleicht mehr oder weniger dran war, über schlechte Stimmung im Team, der nächste Downfall wie vor 2 Jahren, Graham hat das alles erlebt. Graham hat auch den Super Bowl Run erlebt, hat erlebt, wie man so einen Winning Roster baut, so eine Winning Team Culture. Und ich glaube, und das ist auch das Core Asset, wir kommen gleich zum sportlichen Teil, aber ich glaube, das Core Asset ist, was er in diesen Locker Room reinbringt mit seiner Art. Und dementsprechend freue ich mich sehr über diesen Aspekt.
Ja, also genau da wäre ich reingegangen, ne, und hätte die Frage weiterstellen müssen an dieser Stelle. Was bringt er denn den Philadelphia Eagles sportlich? Weil ich frage mich ehrlicherweise, kann man Brandon Graham nicht eine Position schaffen, mal ganz short-termed, bei den Philadelphia Eagles und sagen, Brandon Graham ist jetzt Vice President of Emotional Leading bei den Philadelphia Eagles und gibt einfach die Vibes mit rein, abseits des Feldes, weil brauchst du ihn wirklich auf dem Feld? Wir haben auch im letzten Jahr festgestellt, sportlich, also sein Volume ist runtergegangen, seine Produktivität ist runtergegangen und die Frage ist, was bringt er jetzt sportlich mit auf das Feld in Zahlen und in Ergebnissen? Wenn mir das jemand erklären kann und er auch alle Zweifel wegwischt auf dem Feld, beste Entscheidung, die du treffen kannst, weil er kennt das Team, er kennt diese Franchise, er kennt den Lockerroom wie niemand anderes wahrscheinlich und weiß genau, wie es funktioniert, dann bin ich happy damit. Im Moment habe ich lose Zweifel, weil ich noch nie, Tim, noch nie jemanden gesehen habe, also erzähl mir bitte, ob es anders ist, wer ist denn bitte aus der Rente zurückgekommen im Sport und hat nochmal so richtig abgeliefert? Ich weiß es nicht.
Ich habe jetzt natürlich im Vorgriff auf diese Frage, die ich nicht kannte, nicht eine Recherche gemacht, um mal zu schauen, ob es das schon mal gegeben hat. Ich meine,
Aber wenn es passiert wäre, weißt du, dann weißt du es auch sofort. Oder? Oder
die Frage ist so ein bisschen, was man sich erwartet. Also ist meine Erwartungshaltung, dass Brandon Graham jetzt aus der Rente kommt und dort Starting Edge Rusher wird? Auf gar keinen Fall. Und das hat es wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ist meine Erwartungshaltung, dass er ein Rotational Player wird, der ab und zu mal reinkommt und der vor allen Dingen dafür sorgt, dass Patrick Johnson nicht mehr als 20 Snaps jede Woche bekommt? Ja, das glaube ich schon. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es mal in der NFL das gegeben hat, weil man muss ja auch wiederum sagen, und ist nicht ganz vergleichbar, aber wir wissen das alle, also auf was will ich hinaus? Wir sehen eine ganze Reihe, und wir kommen nachher vielleicht auch noch bei potenziellen weiteren Neuzugängen auf das Thema Free Agents zu sprechen. Wir sehen es ja, dass Player teilweise ein halbes bis dreiviertel Jahr nicht auf einem Roster sind, sich trotzdem irgendwie fit halten und dann plötzlich zu einem Team kommen und auch da eine Rolle spielen. Ne? Also das sehen wir ja immer wieder. Gerade bei Leuten, die Veteranen sind und sagen, ich will mir das Sommercamp nicht mehr anhauen. Za'Darius Smith lässt grüßen, aber natürlich auch Spieler, die erst während der Saison reinkommen, in Jones damals, ein Odell Beckham Jr. Klar, ist ein Wide Receiver, aber wir sehen das immer wieder. Auf was wollte ich on top noch hinaus? Klar, das ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil die nicht retired haben für sich und auch weiter fleißig trainieren. Aber, und das wissen wir alle, Flo, aus unterschiedlichsten Sportarten, wenn du ein professioneller Athlet warst für mehr als 10 Jahre, kannst du auf keinen Fall, weil es viel zu gefährlich ist, direkt aufhören. Du musst ja dein Körper, dein Herz erstmal langsam wieder runter trainieren, damit du keine Probleme kriegst. So, das heißt, ja. Wahrscheinlich hat Brandon Graham mit Sicherheit nicht zu 100% sich irgendwie auf dem Level eines NFL-Spielers fit gehalten, aber sehr nah dran, weil er muss natürlich jetzt schauen, dass er seinen Körper wieder langsam runterstrippt von dieser Beanspruchung, weil sonst kriegt er irgendwann, leider haben wir schon alles im Sport gesehen, einen Herzinfarkt oder ähnliche Probleme. Von daher ist er auf keinen Fall so unfit, wie ich das bin. Flo, haben wir jetzt alle gesehen, ist mittlerweile topfit und könnte sofort Edge Rusher spielen, wobei wir wissen, von seinem Skillset nicht. Ist er eher Receiver.
Heute nicht, leichter grippaler Infekt.
Ja, ja, aber dazu, sonst könnte Flo das natürlich tun. Also wenn wir mal irgendwie neuen Wide Receiver 4, 10 brauchen, dann vielleicht.
Aber Slot,
natürlich, selbstverständlich. Ja. Da bräuchten wir übrigens auch einen, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, dass er sportlich einen Mehrwert bringen kann, weil er nicht, wie wir, auf der Couch abends lag, sondern weiterhin noch professionell trainiert hat. Man hat es ja immer wieder gehört, er war jeden Tag im Novacare. Übrigens auch wie Jason Kelce letztes Jahr. Der hat das ja auch nicht aus Spaß gemacht, sondern sich einfach seinen Körper wieder runter zu trainieren. Und lange Rede, kurzer Sinn. Er wird ein Rotational Player, er wird auch nicht viele Snaps kriegen. Über diesen Locker-Room-Aspekt haben wir gesprochen, aber ich glaube, wie gesagt, wir reden jetzt auch nicht bei zum Beispiel, das ist kein Fingerpointing, wir reden jetzt bei Patrick Johnson jetzt auch nicht über einen absoluten Top-Notch-Edge-Rusher und der kriegt gerade über 20 Snaps pro Woche. Wenn er davon irgendwie 3, 4, 5 wegnimmt mit seiner Erfahrung, mit seinem Skillset, dann glaube ich schon, dass das eine wertvolle Edition sein kann.
Und weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube auch, Brandon Graham macht das nicht für sein Ego. So ein Spieler ist
100%.
Deswegen muss man aus der Perspektive auch nochmal diese Entscheidung auch loben. Er sagt ja auch selber, er hätte viel drüber nachgedacht, ist ihm auch nicht leicht gefallen, hat ein bisschen The Man Above auch nochmal gefragt und es fühlt sich alles richtig an für ihn. Insofern begrüßen wir das erstmal. Ob es dann sportlich wirklich funktioniert, wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube, erstmal freuen wir uns über diese neue Verstärkung und die 16. Saison von Brandon Graham. Wollen wir dann ins Spiel reinfliegen, Tim?
Ja, sehr gerne.
Gab ja vor dem Kickoff noch diese gute Nachricht. Jalen Carter war ja einsatzbereit, das war ja auch lange fraglich, konnte trotz Fußverletzung dann spielen. Auch Left Guard Landon Dickerson konnte starten. Das hat irgendwie Mut gemacht und positive Energie gebracht, gleich zu Beginn. Die Eagles dann auch gleich mit der ersten Possession dieses Spiels. Und was machen sie? Sie laufen direkt über Landon Dickersons Seite mit Saquon Barkley für 8 Yards. Ohnehin viel Laufspiel gleich zu Beginn. Auch Bigsby, ne, hat mal einen Ball bekommen. Sein erster Run für die Eagles, macht er ganz gut. Und dann dieser Pass beim 4. und 4. Die Eagles gehen gleich dafür und Hurts findet A.J. Brown, der ein Mismatch hat gegen einen Viking Safety. Die Eagles sagen Danke und gehen mit 7-0 in Führung. Guter Opening Drive und ein Touchdown, den du auch der von uns viel kritisierten O-Line zuschreiben darfst, Tim, oder? Jalen Hurts hatte ordentlich Zeit in der Pocket. Das war ganz gut.
Das war sehr gut und vor allen Dingen, was mir dort gefallen hat, du hast das schon angesprochen, das Mismatch zwischen A.J. Brown gegen den Safety ist ja nicht einfach so passiert, weil natürlich die Vikings alles andere tun, als quasi extra einen Safety gegen einen der besten Wide Receiver der Liga zu stellen, sondern das war eine überragende Motion, also da muss man ja auch mal Petullo mal loben, eine überragende Motion, mit der sie quasi die komplette Defense, wir reden hier über eine der besten Defenses, quasi der NFL, die Vikings haben. Also es ist ja eine der komplexesten. Flores. Ja, genau. Absolut komplex. Das, was die jetzt mal machen, überraschenden Blitzen und ähnliches. Also es ist unfassbar schwierig für Quarterbacks gegen diese Defense zu spielen von Brian Flores. Haben die es einfach hinbekommen, mit dieser Motion kurz vor dem Snap dieses Mismatch zu kreieren. Das war überragend. Das war kein Zufall. Das war ganz klar geschemt. So, und dann lässt natürlich AJ Brown den Safety da richtig alt ausstehen. Also es hat mir extrem gut gefallen. Vom Play-Design war das wirklich sehr, sehr stark.
Mit über 8 Minuten und insgesamt 12 Plays für 75 Yards. Übrigens zeitlich auch der längste Drive der Eagles seit, ich glaube, 1,5 Saisons oder so. Stichwort Ballkontrolle, war auch wichtig. Die hätte Carson Wentz übrigens in seinem ersten Drive auch gern gehabt. Zumindest in einem Play bei 3rd and 10. Gerade so in der Red Zone der Eagles, bei dem der Snap in der Shotgun total in die Hose geht. Ey, rübersnappen über so einen Baum von einem Menschen musst du auch erstmal hinkriegen. Dadurch Raumverlust von locker, ich glaube, es waren 20 oder so. Und nur ein Field Goal für die Vikings, 7-3. Beim nächsten Ballbesitz der Eagles 3rd and 6 und ein Pass auf Devontae Smith. Wichtiger Name, denn Devontae Smith in diesem Spiel, und da darf ich, glaube ich, vorgreifen, Tim, der wird hier Geschichte schreiben mit den meisten gefangenen Pässen eines Receivers überhaupt in dieser Saison. 9 nämlich für 183, die meisten in seiner Karriere und ein Touchdown. Hier fängt er den Ball allerdings nicht. Und da hatte ich das Gefühl, habe ich auch in der Sendung bei RTL gesagt, dass sein Timing so ein bisschen off war. Für mich war er da so ein bisschen früh in der Luft und entsprechend genau dann am höchsten Punkt, als der Ball seine Hände noch nicht berührt hat. So bekommt er ihn dann eben nicht mehr richtig zu fassen, weil er schon wieder auf dem Weg nach unten ist. Ne? Damit Punt für die Eagles. Bist du bei diesem Play bei mir, zumindest was die Beobachtung angeht? Und wie hat dir Devontae Smith gefallen? Auch ja unter Berücksichtigung der Querelen um AJ Brown in den letzten Wochen.
Ja, also ihr habt es glaube ich auch gesehen, wir haben ja heute ein ganz, wie ich fand, ein ganz cooles Bild auf unserem Insta-Channel gepostet vom Slim Reaper, wie er ja genannt wird. Sieht man so Devontae Smith und den Schatten, sieht man so den Sensenmann, das ist ja sein Spitzname. Fand ich überragend. Ich mag Devontae Smith sowieso super gerne. Auch von ihm habe ich natürlich ein Jersey, von AJ Brown habe ich keins, vielleicht sollte ihm das zu denken geben. Mag ich super gerne. Ist einfach jemand, der sehr extrovertiert ist, ne? Flo, wir kennen es alles, wahrscheinlich dein großes Vorbild, was cool Anzüge vom Spiel angeht.
Ohne Scheiß, best angezogener Spieler in der NFL.
Überragend, kann ich nur teilen, auch wenn ich nur halb so viel Ahnung von Mode habe wie Flo. Finde ich überragend, gefällt mir sehr gut, weil der hat eben diese extrovertierte Art, die du als Receiver brauchst, aber der erzählt nicht so viel Quatsch wie AJ Brown. Ich mag ihn einfach super gerne von seiner Persönlichkeit und war überragend. Und klar, ich bin bei dir, da war er ein bisschen off vom Timing, aber du hast natürlich eine Rolle vergessen, die Devontae Smith in diesem Spiel hatte. Da kommen wir nämlich später auch noch drauf zu sprechen, wenn wir schon beim Thema Vorgreifen sind, von seinen vielen Rollen. Eine Rolle hat er, ist nämlich seit neuestem auch Playcaller der Eagles. Aber da lassen wir euch erstmal im Dunkeln und informieren euch dann, was es denn mit dieser wilden Aussage von mir auf sich hat.
Einverstanden. Dann gehen wir in Quarter Nummer 2 schon und sehen das erste Mal so richtig eine Kobe Dean in Aktion. 6 Tackles insgesamt in diesem Spiel, hat fast die Hälfte aller defensiven Snaps gespielt. Irgendwie paar und 30 von knapp 70 oder so. Mehr als erwartet, ne? Der hat ein richtig starkes Play, übrigens auch im 3rd Viertel. Da kommt er durchgeschossen und tackelt da Running Back Xavier Scott für Raumverlust. Bedeutete dann auch, dass Jihad Campbell ja den ein oder anderen Snap auf der Edge-Rusher-Position bekommen hat, Tim.
Genau, das haben wir letzte Woche ja schon auch angedeutet, dass das sicherlich eine der Antworten wird sein können. Ich war auch extrem positiv überrascht, wie viele Snaps in der Kobe Dean schon bekommen hat. Ja. Und was man gesehen hat, die Eagles haben vor allen Dingen der Kobe Dean bei erwarteten Run-Spielzügen genutzt, weil er natürlich da auch nochmal eine andere Stärke mitbringt als Jihad Campbell. Das hat er, wie du eben gerade schon beschrieben hast, wirklich überragend gemacht. Und in diesen Situationen war dann eben Jihad Campbell dann halt der sozusagen auf der Outside dann eher den Pass verhindert hat oder versucht zu verhindern. Das hat mir
gut
gefallen.
Ist ja so die DNA der Vikings eigentlich auch, ne? Die laufen den Ball natürlich erstmal.
Und das hat mir super gut gefallen. Und ich glaube, da können wir uns noch auf vieles freuen, weil natürlich war Kobe Dean auf keinen Fall schon bei 100%. Der muss jetzt auch erstmal wieder so seine Game-Härte finden. Das ist klasse. Und jetzt hast du wirklich da bei allen Problemen, die auf der Edge noch vorherrschen. Und natürlich auch, wir haben es ja alle gelesen, Howie Roseman ist ja sehr aktiv. Schaut, wo finde ich auf der Edge was? Wo finde ich auf dem Cornermarkt noch etwas? Aber wo du mal jetzt auf der Linebacker-Position, sowohl auch Outside-Linebacker als auch Mid-Linebacker, da einfach wirklich mit Jihad Campbell, Zach Bourne und dann Kobe Dean einfach wirklich top aufgestellt bist. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, nach dem Wochenende können wir, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, uns sicher sein, dass Trey Hendrickson nicht zu den Philadelphia Eagles kommen wird, denn ihr habt es gesehen, die Bengals haben gewonnen, die geben sich nicht auf und in der Situation werden sie auf keinen Fall ihren besten Defense-Spieler abgeben.
Und da wir schon bei den Pass-Rushern sind, bei 3. und 5, dann ja der Moment für Jalix Hunt, ne? Die erste Interception seines Lebens und dann auch noch zurückgetragen in die Endzone der Vikings. Pick 6, Touchdown durch einen Pass-Rusher und es war auch ein Vic Fangio-Masterpiece, Tim.
Der hat's geknallt.
Der schickt nämlich 6 Spieler an die Line of Scrimmage, zeigt also Blitz. Jalix Hunt droppt aber in die Pass-Coverage und genau da geht der Ball dann auch hin. Ich glaube, Wentz hat ihn gar nicht gesehen. Und das ist so ein Momentum-Switch auf mehreren Ebenen in diesem Play. Denn die Eagles, die scoren ja nicht nur mit diesem Pick-Six. Und du hast es angedeutet, Jalen Carter kommt auch noch durch die Mitte und gibt Carson Wentz einen so harten Hit.
Wir wären niemals aufgestanden, Flo.
Ey, ohne Witz, also für ein paar Plays war der völlig von der Rolle danach. Also absolutes Impact-Play von Carter und Hunt und damit 14-3, richtig stark.
Deswegen hat, glaube ich, auch Carson Wentz gar nicht das sehen können, dass Jalix Hunt zurückdroppt, weil er einfach Jalen Carter, ihr müsst euch das mal anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt, von hinten gibt es eine ganz gute Einstellung, die er versieht, da ist dieses Riesenmonster, was auf ihn zuläuft und er weiß, jetzt knallt es gleich richtig und wirft den Pass dahin, wo eben noch der freie Receiver war, sieht aber genau das nicht, was Flo gerade wunderbar beschrieben hat, dass Jalix Hunt eben halt nicht rusht, sondern sich halt zurückfallen lässt also das hat man auch gesehen, ich habe das ganze Spiel auch mir angeguckt, logischerweise wie er da draußen auch, er hat sich dann diverse Male die Rippen gehalten. Er hat ja richtig, richtig kassiert. Hat mir fast ein bisschen leid getan, aber es war ein absolut faires Play. Und da hat man aber auch mal wieder gesehen, wie wichtig einfach ein fitter Jalen Carter ist.
Absolut. Absolut. Und Wentz dann sowas von nervös fand ich bei einem Screen über die linke Seite, ist sein Ballplacement total off. Der wirft den Ball, hast du das gesehen, so zurück ins Aus.
Ne? So ja, das gab mal eine schöne Strafe.
Ja.
Und Loss of Downs.
Hast du irgendwie, genau, 2. und 25 und dann wirft Wentz ja einen ewig langen Ball in die Arme von Andrew Mukuba, gleich im nächsten Play, also gleich der nächste Pick und da habe ich gedacht, die Eagles, ja, die haben ihren ehemaligen MVP-Kaliber-Quarterback ein zweites Mal gebrochen. Das, ich habe so gedacht, das wird jetzt eine klare Angelegenheit, also da war ich richtig hype. Du auch?
Ja, definitiv. Also es war, wie man so schön sagt, ein langer Tag im Büro, long day in the office für Carson Wentz. Am Ende, wir werden ja noch drauf zu sprechen kommen, auch was in der Red Zone passiert ist. Das war alles andere als glänzend. Also ich glaube, an dieses Spiel wird sich Carson Wentz nicht gerne zurückerinnern. Und Mukuba wieder gut gemacht. Wir sehen ganz klar, was sind die Stärken von Mukuba. Es ist auf jeden Fall das Gefühl für den Raum, ein Spiel zu lesen. Und was sind Schwächen? Und da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Einfach Flo, ganz ehrlich. Ich sag nicht, was ich denke, aber ich verwende gerne das Wort aus dem letzten Podcast, bodenlos.
Oh je. Ja komm, dann gehen wir erstmal auf den Ballbesitz der Eagles, den darauf folgenden. Was machen sie draus? Ehrlich gesagt machen sie herzlich wenig draus. Auch, weil Brad Toth reinkommt und zwar für den verletzten Cam Jurgens. Der hat da eine Kniegeschichte. Ist zu diesem Zeitpunkt im Spiel aber nicht die einzige Verletzung. Jeremiah Trotter Jr. ist auch raus und Azeez Ojulari. Zu viele Verletzungen weiterhin. Das macht schon so ein bisschen Sorge, weil das wiederholt sich so in den letzten Wochen, ne?
Ja, das ist leider so. Ich meine, die Eagles hatten auch in den vergangenen Jahren oftmals auch Glück mit Verletzungen. Jetzt haben sie ein bisschen Pech. Es sind In-Game-Verletzungen, das sieht man auch. Also jetzt nichts, wo man sagen könnte, wie bei anderen Franchises, da wird halt falsch trainiert oder X oder Y. Das kann leider passieren. Und da haben die Eagles Pech gehabt. Auch Ojulari war natürlich jetzt nicht gut, wenn man sieht, wie wenig wir auf der Edge-Position da haben an Rotation. Aber ich weiß nicht, wollen wir jetzt drauf kommen oder später? So ein bisschen dieses Thema, die Verletzung von Cam Jurgens, hat sich ja, wie die Amerikaner sagen, so ein bisschen als Blessing in Disguise, also sprich eine etwas Gutes, was sich sozusagen hinter etwas Schlechtem versteckt oder verkleidet, entpuppt. Wollen wir das jetzt schon da machen oder wollen wir da später drüber sprechen?
Nee, lass jetzt machen, weil sich dann später im Spiel ja ein etwas entwickelt, aus einer blöden Situation heraus eigentlich, was dem Spiel der Eagles total hilft. Denn wir sehen Jalen Hurts im Verlauf des Spiels plötzlich mehr under Center, also direkt hinter dem Center, direkt den Snap nehmend, weil Brad Toth wohl nicht so ganz sicher im Snappen war unter der Woche.
Genau, das war so, Brett Toth hat Probleme, also beim Snap in der Shotgun, also sprich, wenn der Quarterback ein bisschen weiter hinten steht, das ist ja das, was, warum auch immer, meistens gespielt wird in dieser Saison bei den Eagles, wo viele nicht happy drüber sind, weil so ein bisschen die Play-Action verhinderst. Wenn du direkt under Center bist, das heißt am Po des Centers, den Ball dir direkt schnappst und dann halt die Möglichkeit hast, entweder du läufst oder du wirfst den Ball. Und das war wieder so, also quasi bevor sozusagen diese Verletzung von Cam Jurgens aufgetreten ist, waren die Eagles 6-mal im Shotgun, under Center nicht so oft. Und wenn der quasi im Shotgun war, ist er dann auch meistens gelaufen. Also das war irgendwie nicht so wirklich irgendwie toll. In den 15 Spielen nur 33% mal under Center. Und das hat sich komplett gedreht, ne? Also genau wie du es schon sagst. Dann gab es in Summe 20 offensive Spielzüge under Center. Dort hat sich Brett Toth sehr, sehr wohl gefühlt. Und diese Play-Action-Geschichten, die kennen wir von Jalen Hurts, da ist er einfach stark. Und die Play-Action-Pässe, die er übrigens gemacht hat gegen die Eagles, 4 von 4, Jalen Hurts, 121 Yards und ein Touchdown. Also die Eagles haben quasi keine einzige Under-Center-Completion gehabt im gesamten Jahr 2052 vor Sonntag. Also da sieht man schon, da hat sich unabsichtlich etwas verändert, was plötzlich genutzt wurde. Und es war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Also Brett Toth hat danach gesagt in einem Interview, als er darauf angesprochen wurde, zum einen hat er gesagt, und da drücken wir die Daumen, wir nehmen am Dienstagabend auf, da gibt es noch nicht den Injury Report, den aktuellsten, dass Cam Jurgens unter ein MRI machen muss, also sprich sein Knie wird kontrolliert. Oh. Das ist nicht gut. Hoffen wir mal, dass es nichts Tragisches ist. Aber es könnte durchaus sein, dass er länger wird ausfallen müssen. Er wollte sogar, und das ist komplett absurd, Brett Toth hat das erzählt, Cam Jurgens wollte weiterspielen, tatsächlich mit einer Kniebandage. Also der Typ ist halt ein absoluter Kämpfer. Zum Glück haben die Eagles es nicht gemacht.
Die Jungs in der O-Line, die sind, ja, die sind irgendwie anders drauf.
Absolut, also das ist wirklich verrückt. Und Brett Toth hat gesagt, in den Walkthroughs in der letzten Woche im Training hat er 3 Plays gemacht als Center und sonst immer Left Guard gespielt. Also dafür kann ich nur sagen, Hut ab, der gute Mann hat das wirklich gut gemacht. Und sozusagen der Zwang, dann plötzlich Jalen Hurts an der Center spielen zu lassen, das war einer der Erfolgsrezepte in diesem Spiel. Zumal, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen lustig, aber ernst, mit Sicherheit die Vikings deswegen nicht darauf vorbereitet waren. Weil,
ganz sicher nicht.
Also im Scouting haben die das nicht vorher gesehen. Und das war sicherlich eins der Erfolgsrezepte.
Zwei geteilte Frage dazu. Erstens, löst das jetzt eine Center-Diskussion aus? Nein, Cam Jurgens kann sicherlich auch, also kurz snappen, wenn Jalen Hurts under Center steht, das sollte kein Problem sein.
Hat er letztes Jahr ja auch gemacht.
Teil 2 der Frage, viel wichtiger. Warum kommt ein Offensive Coordinator nicht mal darauf, Jalen Hurts under Center spielen zu lassen?
Tja, das weiß nur der liebe Gott, wie man so schön sagt. Deswegen, das Spiel lässt Fragen offen, ne? Also ich meine auch gerade.
Also Portulo wird es auch wissen, der wird sich auch Gedanken darüber gemacht haben, ne? Aber ja, es ist eine rechte Frage, oder?
Es ist wirklich eine große Frage. Und wir haben nicht die Antwort darauf, weil Portulo macht das beruflich, ne? Also ich meine, das ist ja keine Wurst. Also der weiß schon, was er da tut. Aber auch das Laufgame haben die Eagles auch in diesem Spiel nicht wirklich etablieren können. Das ist so ein bisschen, da frage ich mich halt so ein bisschen wirklich vom Schema her, warum funktioniert das nicht? Also mal zum Vergleich, in den ersten 7 der vergangenen Saison, in den ersten 7 Spielen hatte Saquon Barkley 766 Yards, jetzt hat er in 7 Spielen nur 369. Das liegt natürlich nicht nur am Scheme, das liegt zum Teil auch daran, dass die O-Line, wir haben es letzte Woche oder die Wochen davor auch schon besprochen, die O-Line nicht so gut gespielt hat. Aber ich sag mal, da liegt noch viel im Argen. Wir haben uns natürlich alle gefreut über dieses Spiel, aber alle Fragen, Stichwort welche Kreuzung, wurden uns noch nicht beantwortet.
Wir gehen zurück ins Spiel und sehen einen Punt für die Eagles. Mal sehen, wie Wentz zurückkommt nach der Schrecksekunde oder nach den 2-3. Connected gleich mit Jalen Naylor für 26 gegen Reed Blankenship. Scheint sich also so ein bisschen erholt zu haben in der Situation, obwohl er gleich wieder einen Hit einstecken muss, diesmal von hinten von Jalix Hunt. So, und dann dieser kurze Pass auf Justin Jefferson, der aus nichts eine ganze Menge macht. Und da kommt das, ja, Tim schüttelt schon mit dem Kopf, ihr könnt das nicht sehen. Also, der läuft bis in die Red Zone der Eagles, weil Andrew Mukuba einfach einen Open-Field-Tackle
das verpasst. Wären Tim, das wären 5 Yards gewesen.
Adjektiv. Ja, ich weiß.
Ja, nee, das wäre ein Pass für 5 Yards gewesen.
Ja. Wenn überhaupt, oder?
Ja, genau. Also wie kannst du den so missen? Das ist unfassbar. Und dann wird das so ein Big Play, weil das war so ein Momentum-Shift. Du hattest ein absolutes Momentum auf deiner Seite. Du hättest war es der dritte oder vierte? Der Spielzug.
Ich glaube, der dritte.
Genau, also ich glaube, die wären auch beim dritten in der Field-Position, da wäre gepuntet worden wahrscheinlich, ja. Mhm. Und dann hast du so ein Big Play und also das fand ich ganz, ganz schlimm. Und keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal Andrew Mukuba die nächsten Wochen einfach nur auf den Trainingsplatz einschließen und tackeln lassen. Ihr kennt ja alle diese lustigen Bilder, ne? Wenn Running Backs oder Quarterbacks zur fummeln, dann müssen die ja mal so einen Drill machen, wo die mit so Stocken auf die Arme draufhauen und versuchen, denjenigen zu erziehen, den Ball fester zu halten. Also ich weiß nicht, was man...
muss jetzt die ganze Woche im Supermarkt irgendwie die Kassiererinnen und Kassierer weghauen, oder was?
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich habe keine Ahnung, was das Äquivalent ist, den Leuten Tackling beizubringen. Vielleicht schickt man ihm auch zum Ringtraining oder sowas an irgendwie Uni, Penn State, oder wobei da am besten nicht, in die verlieren ja aktuell auch alles. Aber ich weiß es nicht. Es ist ein toller Spieler, der ein unglaublich gutes Spielverständnis hat, aber dieses Tackling-Problem, das ist offenkundig.
Justin Jefferson ist aber auch ein toller Spieler, muss man auch dazu
absolut
sagen. Der dann auch gleich die Anspielstation von Wentz in der Endzone. Du hast einen Superstar, also suchst du das One-on-One-Matchup durch die Luft. Aber, Leute, die Rechnung hat die Vikings-Offense ohne Cooper DeJean gemacht. Ey, Textbook-Play vom Cornerback der Eagles. Jefferson ist ein Superstar, aber DeJean ist auch einer. Komm, wir legen uns fest.
Ja, und das, ich meine, der junge Mann hat irgendwie jetzt eine Saison und 7 Spiele gemacht und ist einfach schon jetzt einer der besten Slot-Corner der Liga. Also das ist überragend und das ist etwas, Flo und ich haben auch kurz am Anfang, als wir vor dem Podcast ein bisschen gequatscht haben, drüber gesprochen. Das fand ich total interessant, schematisch. Das hat Vic Fangio meines Erachtens überragend gemacht und da wird es einen Grund für gegeben haben, den ich nicht in Erfahrung bringen konnte. Aber in der Red Zone, das ist mir bei 3 verschiedenen Spielzügen aufgefallen. Ich habe mir nicht dieses All 22 nochmal angeschaut nach dem Spiel, hatte ich leider die Zeit nicht für, wo man sich auch nochmal jeden Spielzug von oben so ein bisschen anschauen kann und von hinten. Aber bei 3 Spielzügen ist mir explizit aufgefallen, dass eben entgegen der generellen Schematik, dass quasi Quinion Mitchell immer gegen Justin Jefferson Man gespielt hat, in der Red Zone bei 3 Offensivreihen Cooper DeJean in der Red Zone gegen Jefferson gespielt hat. Und da hat man gesehen, keine Ahnung, weil er vielleicht irgendwie 1 gegen 1, Mann gegen Mann, da vielleicht auch noch physischer logischerweise ist als Quinion Mitchell. Da hat man die ganze Qualität gesehen. Justin Jefferson in, ich will nicht sagen 9 von 10 Fällen, sondern wahrscheinlich in 99 von 100, ist das ein klarer Touchdown. Und wie DeJean den eigentlich am Schluss nochmal rausboxt, das war schon unfassbar.
Jefferson kann sich daran natürlich nicht mehr erinnern und sagt, ey, das ist on me, ne? So, ja. Aber ja, gut. Also, das ist auch wieder Ego eines sehr extrovertierten Wide Receivers. Die Vikings gehen dann dafür bei 4. und 1. Holding Call gegen die Offense, Glück gehabt. Pass kam nämlich an auf Jalen Naylor, aber nur ein Field Goal für die Vikings dann, 14-6. Trotzdem ein One-Score-Game. Mailata dann mit einem Holding Call. Davor gab es schon eine Strafe gegen das Receiving-Team. Dann hast du schon den 1. und 20 an der eigenen 15. Hurts wird dann auch noch gesackt und die Eagles gehen 3 and out. Tim, 3 Possessions hintereinander ohne First Down und auf Social Media sofort wieder die Frage nach dem Play-Calling und den Qualitäten von Kevin Petullo, ne? Ich habe da sowas gelesen, ey Leute, hier mit Petullo gewinnst du halt nichts, hört auf damit und so. Ich habe zum Thema Berechenbarkeit dieser Eagles Offense nur wieder ein paar Mal gedacht in diesem Spiel. Weißt du, jeder weiß doch, dass du, wenn du einen 3. und lang hast, dass du jedes Mal als Eagles nicht das First Down attackierst, also die Sticks, sondern immer auf einen 4. und kurz und einen Tush-Push spekulierst. Also das weiß ja sogar ich als Laie, ne? Und ich finde, das macht dich doch schon so hart ausrechenbar, oder?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dieselben Fragenzeichen, die du im Studio bei RTL hattest, hatte ich auch auf meinem Sofa. Es ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich verstehe es nicht. Zu dem Zeitpunkt hat ja auch noch nicht so in dem Ausmaß Jalen Hurts zu zaubern angefangen. Also da war schon ein bisschen ungutes Gefühl im Magen. Man hatte wiederum natürlich auch so ein bisschen als, sag ich mal, Balsam auf die Seele oder als Beruhigungspille vielleicht besser gesagt. Natürlich, dass jetzt Carson Wentz alles andere als gut ausgesehen hat in diesem Spiel davor. Gerade auch im letzten Red Zone Drive und dann natürlich auch davor einmal mit dem Pass nach hinten und so weiter und so fort, dachte man schon, okay, das wird schon irgendwie gut gehen, weil da spielen wir jetzt zum Glück eben halt nicht gegen einen Top-Quarterback, aber in meinem Kopf war schon wieder das Thema, wenn du jetzt gegen ein Top-Team, was die Vikings sind, mit einem Top-Quarterback spielst, dann geht das Ding ganz anders aus. Also da hatte ich wirklich kein gutes Gefühl.
Fair.
Die Eagles bekommen den Ball sogar nochmal zurück in Halbzeit 1, ne? Mit einer Minute auf der Uhr, 3 Timeouts. Aber auch bei mir war die Euphorie so ein bisschen gebremst, muss ich sagen. Die hatten seit dem Opening Drive nur irgendwie 8 Yards oder so. Also wirklich unglaublich in der Zwischenzeit. Machen hier das Ganze aber erstmal ganz gut. Pässe über Smith, über Brown, bekommt seinen zweiten Ball, fängt ihn aber nicht. Dann wird Hurts gesackt und das war's. 14-6. 177 Total Yards, 41 Rushing Yards, 0 von 5 Third Downs, 0 von 5. Kein Turnover gegenüber deren zwei von den Vikings. Und das macht wahrscheinlich den Unterschied, ne? Wie sah dein Halbzeitfazit aus?
Wir hätten denken können, oder man könnte denken, wir hätten denselben Sprechzettel. Also ich glaube auch, die gewonnene Turnover-Battle war letztlich der Gamechanger. Ansonsten gehst du da nicht mit einer Führung in die Halbzeit rein, da wären es zwei ausgeglichene Teams gewesen. Das hat den Unterschied gemacht, das kennen wir. Und das ist aber auch eine der Stärke von Jalen Hurts. Die Jalen Hurts eben mitbringt und hat. Jetzt machen wir eine schöne Mischung aus Deutsch und Englisch. Er turnt den Ball nicht over. Sprich, er gibt den Ball nicht her zum gegnerischen Team und das ist der Schlüssel. Also es gibt ja überragende Statistiken. Wenn du die Turnover-Battle gewinnst, dann hast du mit überragender Wahrscheinlichkeit auch das Spiel gewonnen. Das haben wir hier wieder gesehen. Das war definitiv so. Ja,
aber hast du letzte Nacht das Texans-Spiel gesehen?
Nur teilweise, also nur ein paar Highlights.
Da gab es auch irgendwie 500 Turnovers, die haben trotzdem nicht gewonnen.
Ja, also von daher, ich glaube, in dem Spiel war das der Unterschied, aber was mich dann auch richtig genervt hat auf der Couch, war einfach, wie das Offensive Coaching, wer immer das gecallt hat, vor der Halbzeit, das Ding abgekniet hat und dann nicht nochmal versucht hat, was zu machen. Das hat mich so geärgert, weil klar, auf der anderen Seite, du weißt, du willst es nicht, du führst, du willst eben keinen Turnover produzieren, aber ich sag mal, mach noch einen Spielzug, versuch Jack Elliott in irgendwie Field-Goal-Reichweite zu kriegen und dann schieß nochmal das Ding rein, die Vikings kriegen in der zweiten Halbzeit den Ball. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil das so ein bisschen auch irgendwie so ein Signal war, so, ja, wir sind heute nicht aggressiv, und was sinnvoll wahrscheinlich war, weil man zu dem Zeitpunkt hat man gesehen, Carson Wentz struggled, Carson Wentz hat Riesenprobleme, Jalen Hurts macht nichts falsch, von daher gehst du auf Risikominimierung, um den Sieg mitzunehmen. Verstehe ich schon. Aus einer emotionalen Fanperspektive hat es mich ein bisschen genervt.
Aber das hatten wir letzte Woche auch gegen die Giants. Da haben sie die Uhr auch runterlaufen lassen. Erinnerst du dich? Ne? So ein bisschen indisponierter Jalen Hurts, der irgendwie zur Sideline guckt und keiner sagt was und dann ist Halbzeit. Also irgendwie komisch. Und ein Geschmäckle.
Aber ich glaube, es ist wirklich Fehler vermeiden. Ne? Also weil wir wissen, eine der Kernphilosophien ist, don't turn the ball over. Und dann sagen die sich, naja, okay, im Best Case kriegen wir 3 Punkte. Aber das ist halt auch ein signifikantes Risiko, weil die mussten definitiv auf den Pass gehen. Das ist ja klar, weil sonst wärst du nicht in Field Goal Reichweite gekommen. Bevor wir jetzt irgendwie was Halbgares machen und es gibt dann irgendwie den Turnover, dann lassen wir es lieber bleiben.
Die Vikings starten mit einem guten Return und entsprechend dann Ballbesitz in die zweite Hälfte. Langer Drive, aber innerhalb der 20 der Eagles geht ihnen wieder die Luft aus. Schon zum dritten Mal kein Touchdown aus einer Red Zone-Situation heraus. Nur ein Field Goal also und damit 14-9. Jetzt aber, liebe Offense, denken wir, ne? Und Jalen Hurts und Devontae Smith denken das auch. 79-Yard-Touchdown für die Eagles durch die Luft. Super Double-Move von Devontae Smith. Das längste Play seiner Karriere. Ja, und eine Erkenntnis, die wichtig ist, Jalen Hurts hat ja doch ein richtig gutes Placement bei einem langen Ball, ne? Das war ja ein Problem zuletzt. 21-9. Tim, wo kam der denn her auf einmal? Und die Frage, und die meine ich ernst, aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen die Antwort aus deinen Ausführungen zu Beginn rausgehört. Ist Devontae Smith von einem 1B zu einem 1A-Receiver geworden bei den Eagles?
Vor allen Dingen ist Devontae Smith, und du siehst schon, ich umschiffe diese Frage, vor allen Dingen ist Devontae Smith zum Part-Time-Playcaller geworden der Philadelphia Eagles. Um aber deine erste Frage zu beantworten, das war die Anspielung, die ich vorhin schon gemacht habe, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Am Ende würde ich sagen, so hart würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken, weil wir haben ja auch gesehen, dass AJ Brown ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und auch seine beste Saisonleistung gebracht hat mit über 100 Yards.
Ja, aber seine Attitude ist immer noch scheiße. Entschuldigung,
das stimmt. Das stimmt. Ja. Also von daher, wer jetzt die 1A und 1B ist, in dem Spiel war ganz klar, gebe ich dir recht, ganz klar die 1A, Devontae Smith, hat man ja auch gesehen bei diesem langen Ball und bei diesem langen Spielzug über 79 Yards, längster Touchdown seiner Karriere von Devontae Smith in der NFL-Karriere. Und ganz spannend, jetzt kommen wir zu dem Thema über die Rollen von Devontae Smith und meine Andeutung als Part-Time-Playcaller. Dieses Play ist wirklich auf den positiven Mist von Devontae Smith gewachsen, weil, und das könnt ihr euch mal anschauen, das fand ich überragend analysiert, ich habe es Flo zugesendet, es gibt ein Video von Emmanuel Acho, kennt ihr vielleicht, und der hat analysiert und ich fange mal andersrum an. Jalen Hurts hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass dieses Play diverse Male von Devonta Smith gefordert wurde. Weil Devonta Smith, und da sieht man auch diese Spielintelligenz dieses jungen Mannes, etwas Ultraspannendes gesehen hat. Und zwar, und da könnt ihr euch mal dieses Video von Acho anschauen, man sieht ganz klar, die Vikings spielen Cover 2 und der Safety hat sich bei jedem Mal, wo die Eagles sich auf eine bestimmte Art und Weise aufgestellt haben, immer ein bisschen weiter nach außen aufgestellt. Sodass quasi, wenn Devonta Smith diese Route läuft und dann nach innen zieht, der Weg für den Safety viel zu lang ist und er eigentlich nur ein One-on-One hat gegen Rodgers, gegen den er wahrscheinlich letztes Jahr im Training wahrscheinlich 100 Mal, wenn nicht sogar noch viel mehr gelaufen ist und schon wusste, dass er den schlagen kann, weil er einfach schneller ist. Und hat das immer wieder gefordert. Und dann hat man wirklich gesehen, und Acho analysiert das überragend, dass, wie gesagt, mit jedem Mal, wo die Eagles sich so aufstellen, der Safety immer weiter nach außen geht, sodass halt der Weg für ihn noch länger wird, zurück in die Mitte zu kommen. Ja, und das war überragend. Und dann hat auch wirklich dann Jalen Hurts das Play dann gemacht. Ob das auch von Patullo gecallt wurde, man weiß es nicht. Aber einfach unglaublich smart von Smith, das zu sehen, das wahrzunehmen und dann diese Execution von Hurts. Wir haben es ja auch im Super Bowl schon gesehen, diese langen Bälle, da ist, und du hast ja auch gesagt, Clutch Quarterback, da ist er einfach on the point da und dieser ganze, sorry for my French, dieser ganze Bullshit mit irgendwie, das ist ein Running Back, ich meine, das brauchen wir gar nicht mehr zu kommentieren. Jalen Hurts hat einfach einen langen Wurf, der unglaublich akkurat ist, unglaublich genau ist. Wir haben ihn zu selten gesehen.
Ja, aber auch ein bisschen gestruggelt, Tim. Auch ein bisschen gestruggelt zuletzt.
Na klar, keine Frage. Aber er kann es, das will ich damit sagen. Und das war wirklich toll, das hat mich sehr, sehr gefreut für alle Beteiligten.
Kudos also an Jalen Hurts und an Devonta Smith, sind ja ehemalige Teamkollegen auch aus dem College. Da hast du wahrscheinlich auch noch ja, so ein bisschen etwas, was gut miteinander funktioniert. Adoree Jackson verletzt sich dann im nächsten Drive bei einem Hit. Das sah nicht gut aus, weil er mehr oder weniger regungslos ja liegen bleibt, über eine Minute, glaube ich. War aber in Anführungszeichen dann wirklich nur der Schreck, ne? Oder so ein Stinger oder so. Der kam zwar logischerweise nicht mehr zurück, er scheint aber okay zu sein. Hast du irgendwas gelesen?
Nee, leider auch noch nicht. Ich bin sehr gespannt morgen auf den Injury Report, aber es wäre den Eagles zu wünschen.
Ja, sah schon böse aus. Ja. Keely Ringo dann drin, der ewige Keely Ringo. Mit neuer Frise, ne? Hat sich ja die langen Haare abgeschnitten. Letztes
Vorbild
Jahr
hat's Nick Sirianni.
Hat's ja geholfen. Ne? Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Defense hält dann erst wieder gut in der Red Zone, aber dann scoren die Vikings doch ihren ersten Touchdown. 21-16, kurz vor Ende des dritten Viertels. Dann mal ein guter Run von Saquon Barkley, kommt aber gleich wieder zurück, weil Tyler Steen festhält. Holding Call, ärgerlich. Da hat Saquon wie letztes Jahr ausgesehen, fand ich. Und dann wirfst du bei 2. und 17 einen Screen auf Tank Bigsby. 2. und 17 einen Screen auf Tank Bigsby für 0 und hast einen 3. und 15 in so einer kritischen Phase des Spiels. Ich frag mal ganz stumpf, Tim, warum? Ja. Also, habe ich auch nicht gerafft.
Nö, ich auch nicht.
Haben wir das beantwortet. Jalen Hurts und Devonta Smith machen aber das Play. Wer sonst? 28 Yards, neues First Down. Das erste erfolgreiche Third Down der Eagles im gesamten Spiel, Leute. Das erste erfolgreiche Third Down. Und danach wieder ein Big Play von Smith und dann ist das dritte Viertel vorbei. Bei 3. und 5 gehst du dafür, läufst den Ball über Saquon Barkley und da passiert wieder genau das, was ich meine. Du entscheidest dich hier für einen Laufspielzug, weil du davon ausgehst, dass Saquon 4 Yards macht und du dann mit einem Tush-Push das neue First Down machst. Ist aber nicht so. Die Vikings stoppen den Lauf früh. Du hast einen 4. und 5 und die Eagles gehen für 3 mit einem Field Goal von Jake Elliott aus 42. Ups! Bis hierhin hat er alle 19 PATs gemacht, alle 6 Field Goals reingemacht. Der schießt doch nie daneben.
Ja, man hat gesehen, die Mechanik hat in diesem Snap, in dem ganzen Ablauf nicht funktioniert. Das war nicht rund, aus welchen Gründen auch immer. Kann passieren. Ja. Und hat das Ding dann rechts, müsste es gewesen sein, aus seiner Sicht daneben gesetzt. Das ist wirklich ärgerlich gewesen, weil natürlich in so einem knappen Spiel hätte das auch wirklich spielentscheidend werden können. Wir haben ja am Wochenende so ein paar Aktionen gesehen. Die Giants lassen grüßen, wo dann ja auch natürlich mal so ein Kicker dann ein Spiel für dich verlieren kann, wenngleich das bei den Giants nicht der Grund war. Aber da lag es noch an ganz anderen Dingen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, kann aber passieren.
Wusste das auch gleich, ne? Ja. Also im Moment des Kicks, da habe ich so ein bisschen an Basketball gedacht, wenn ihr alle schon mal Basketball gezockt habt. Das ist auch so, wenn du einen Dreier schießt, ne? Dann weißt du eigentlich sofort, ob der reingeht oder nicht.
Ja, wenn der Ball die Hand verlässt, dann weißt du es eigentlich schon.
drehst dich eigentlich schon um und feierst dich kurz. Ne?
Ja.
Peinlich ist dann, wenn er doch daneben geht.
Egal. Das stimmt.
So, Minnesota bleibt also im Spiel. Jetzt ein Touchdown und die Vikings gehen sogar in Führung. Die attackieren dann auch gleich sehr smart Kelee Ringo mit Jordan Addison für Pound 20 und dann gleich nochmal für 20 auf Addison. Diesmal gegen Quinion Mitchell. Die Vikings jetzt schon wieder in der Red Zone. Der fünfte Ausflug hierhin schon. Moro Ojomo kommt dann aber durch und sackt Carson Wentz. Sehr schön.
Super
damit
wichtig.
Super wichtig. Dritter damit haben sie nämlich Vierter und Fünf, ne? Für die Vikings.
Sorry, Dritter und Fünf war das, genau. Und dann mussten sie kicken.
Ah, okay, genau. Dann kicken sie nämlich das vierte Field Goal, 21-19. Super wichtiger Drive jetzt für die Eagles. Uhr runterspielen musst du da und mindestens drei Punkte machen. Erstes Play, Lauf über Saquon Barkley für minus vier. Zweites Play, Hurts fast gesackt, wirft den Ball weg. Erst seine dritte Incompletion im ganzen Spiel. Dritter und lang, super laut im US Bank Stadium. Die Pocket bricht zusammen, Hurts rollt raus und findet AJ Brown für einen neuen ersten Versuch. Jalen Hurts bleibt einfach super cool und rettet diesen Drive erstmal. Den Ball musst du erstmal fangen, aber eigentlich alles Jalen Hurts hier, oder?
Ja, absolut. Das hat er überragend gemacht und ohne dieses Rausrollen und dann AJ Brown zu finden beim dritten und 13, wäre das ein absoluter Momentum-Shift gewesen, weil wie gesagt, es steht nur 21-19, du hast es genau gesagt, und dann wäre der Ball wieder zurückgegangen zu den Vikings, das Spiel hätte anders verlaufen können. Aber dank Jalen Hurts war eben dieser Drive noch nicht vorbei.
Ja, und die Uhr läuft dann auch für die Eagles, ne? Barkley läuft für ein neues First Down, super Spin-Move, bleibt dann aber liegen und geht danach auch angeschlagen vom Feld. Das war schon ein Schreck. In dem Moment habe ich echt gedacht, oh, Spiel vorbei, Saison vorbei.
Ja, das wäre Katastrophe gewesen. Zum Glück nicht.
Ja. Die Eagles jetzt ungefähr auf der Mittellinie. Hurts findet Devontae Smith für etwa 20 und dann ein unglaublich gut getimter Pass auf AJ Brown. Touchdown. Und ich habe es eben schon kurz angesprochen, über die Reaktion von AJ Brown haben wir lange bei RTL auch diskutiert. Björn Werner hat das angeschoben, hat ja irgendwie dann auch laut rumgeschrien, throw me the effing ball, ne? Ich meine, ganz ehrlich, kann er sich nicht freuen? Warum reißt er den Rest des Teams da mit positiver Energie jetzt nicht einfach mal mit? Das fehlt mir total bei ihm. Ich ärgere mich ein bisschen über ihn gerade.
Ja, ich habe ihn ja auch immer verteidigt in den letzten Wochen, aber das Verteidigen fällt einem Stück für Stück schwerer durch solche Aktionen, ne? Du führst, genau, das war jetzt das 28-19, das sieht gut aus, du hast bist quasi mit ein Two-Drive-Game, mir fehlt das richtige Wort gerade, hier draußen werde ich jetzt denken, Tim.
Two-Score-Game,
sorry, ihr werdet jetzt alle denken, Tim, aber ich habe einen langen Tag hinter mir, wie Flo auch, deswegen verzeiht's mir bitte, Es hätte wirklich alles perfekt sein können. Es gab keinen Grund für diese Reaktion, zumal er ja vorher auch gut in diesem Spiel drin war. Mich nervt es auch langsam nur, aber wir haben alle drüber gesprochen. Es wird sich in dieser Saison wird sich nichts ändern. Und lass uns mal schauen, was im Sommer passiert. Aber klar, es wäre auch ein großer Dead Cap für die Eagles, wenn sie ihn traden. Das spricht eigentlich auch eher dagegen. Let's see. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt gewinnen wir erstmal den Super Bowl und dann schauen wir weiter.
So nämlich. 28-19 sieht ganz gut aus, knapp 7 Minuten noch auf der Uhr, aber keiner hat die Rechnung ohne Carson Wentz gemacht. Der bei Drittem und 10 mit einem richtig starken Lauf. Das erinnerte so ein bisschen an den Eagles Potential MVP Wentz, ne? Wentz vor allem. Ja. Und Moro Ojomo verletzt sich hier auch. Ganz kurz später wieder Wentz. Der will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Also da will er irgendwie was gut machen, sieht man so. Und trifft dann auch Tight End TJ Hawkinson in der Endzone für den Touchdown. Wird aber zurückgenommen und wird auch super kontrovers diskutiert. Können wir natürlich hier gerne auch machen. Hat er die Hände drunter, aber vor allem hat er die volle Kontrolle über den Ball, Tim. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
Genau, man hat ja nach dem Spiel rausgehört, dass die Schiedsrichter vor Ort gesagt haben, es war ein Touchdown. War ja auch die Ansage am Spielfeld und New York gesagt hat, nee, wir haben uns das nochmal genauer angeschaut. Er hatte eben nicht die volle Kontrolle und ich fand, was man in den Videobildern gesehen hat, klar, das lässt sich natürlich als Eagles-Fan relativ entspannt sagen, ne? Aber was man auf den Fernsehbildern schon sagen kann, er hatte die Kontrolle, aber in dem Moment, als er stürzt und dann auf die Hände drauf fällt, verliert er eben diese Kontrolle. Und das ist per Definition eben halt kein Touchdown, aber ich kann natürlich verstehen, dass die Enttäuschung da bei Hockenson und bei den Fans der Vikings groß ist.
kann ich auch. Und als ehemaliger Receiver kann ich dir sagen, ich finde, also das ist wieder so Fehler in der Matrix, finde ich. Ne? Also das muss man ändern. Ich finde, weißt du, wenn du die Hände drunter hast, das hinbekommst, wie der auch vom Boden nochmal wegbounced, irgendwie 4 Meter in die Luft, ne, und trotzdem am Ende ja den Ball gefangen hat, auch wenn er die Kontrolle verliert zwischendrin. Das ist irgendwie, das ist keine schöne Regel, finde ich. Ich finde,
nee, also, aber es ist eine Regel, also von daher.
Eine Regel ist die Regel, sagst du?
Ja, eine Regel ist die Regel und es war dementsprechend incomplete.
Okay. So, dann spannende Entscheidung für die Vikings. Ne? Du hast ja einen 4. und 2 bei einem 9-Punkte-Rückstand, also 2-Score-Game und 3 Minuten auf der Uhr. Und die Vikings gehen dafür. Erfolgreich. Mhm. Krasse Entscheidung von Kevin O'Connell. Bei 1st and Goal dann Sack gegen Wentz. Der erste von Josh Uche für die Eagles. Uhr läuft. 3. und Goal für die Vikings. So ein Floater in die Endzone. Incomplete. 2-Minute-Warning. Bisschen zu spannend für mich. Für dich auch?
Ja, also ich meine, die Vikings, Two-Score-Game, sie mussten dafür gehen, ne? Das war wichtig, ja. Nochmal da zu versuchen, was zu reißen, hat dann ja auch erstmal funktioniert. Und dann war einfach der Sack von Uche war ultra wichtig, weil Hockenson danach ja quasi nur 7 Yards rausgeholt hat, bevor er von DeJean getackelt wurde. Ja, und dann blieb dann halt danach nichts mehr übrig, was das Thema Touchdown angeht, aber zumindest mal haben sie es zu einem One-Score-Game gemacht.
Genau, sie entscheiden sich nämlich für das nächste Field Goal. Gerade so gut, ne? War wirklich knapp. 28-22. Und dann die Eagles mit einem guten Return. Das ist ja auch mal eine gute Nachricht über Xavier Gibson. Schon mal durchatmen, doppelt übrigens, weil Saquon Barkley auch wieder auf dem Feld steht. Wurde auf eine Gehirnerschütterung gecheckt. Ne? Hurts auf Brown dann incomplete. Der war so ein bisschen in den Rücken geworfen. Ballplacement nicht so gut. Also incomplete und schnell ein 3. Versuch. Kaum Zeit von der Uhr genommen. 3. und 9, die Vikings blitzen und Hurts wirft diesen, was war das, ey, Mondball auf AJ Brown zum 9. ersten Versuch. Jetzt kontrollierst du die Uhr, Minnesota hat keine Timeouts mehr. Dieser, also das Ding war schon wild geworfen, oder?
Ja, definitiv. Und ich würde auch mal, Ehre wem Ehre gebührt, auch nochmal, dass die Special Teams oder die Return Unit besser gesagt loben. Ihr werdet euch erinnern, wenn ihr letzte Woche den Podcast gehört habt, Flo und ich haben gefordert, wir wollen mehr Gibson und mehr Shipley sehen. So, und was ist passiert? Offensichtlich hört der Special Teams Coordinator der Eagles auch unseren Podcast unter anderem.
Die hören ihn alle, Tim. Alle,
ja,
hören sie den
Podcast. Und es hat sich gelohnt. Ja, also Podcast hören lohnt sich. Und wir haben eben gesehen, Gibson geht da einfach mal 37 Yards beim Return. Das ist wirklich super. Und das hat einfach die Eagles von vornherein schon mal eine schöne Feldposition gebracht. Hat mir gut gefallen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, nutzt lieber offensichtlich, warum auch immer oder was mit ihm geschehen ist, wissen wir alle nicht. Aber Tank Bigsby war ein überragender Returner. Ist er jetzt, warum auch immer, nicht mehr. Nutzt ihn wie am Anfang ab und zu mal als irgendwie Rotational Running Back. Und nutzt jetzt erstmal Gibson und Shipley, weil die haben das wirklich, fand ich, ganz gut gemacht in diesem Spiel.
Ja, aber Shipley hat auch einen mitbekommen, der hat sich, glaube ich, auch leicht verletzt bei einem Return, aber das ist so.
Die sollen sich ja eh abwechseln.
Ja, Schicksal eines Returners, glaube ich, ne? So, ja, da hast du total recht. Ja, und dann ist das Spiel vorbei, ne? Also kein großes Spiel mit dem großen Befreiungsschlag, aber offensiv durch die Luft mit, ja, Zahlen, die man, glaube ich, gerne wiederholen darf. Devontae Smith, 9 Catches, 183, 1 Touchdown. AJ Brown, 4 Catches, 121, 2 Touchdowns. Jalen Hurts, 19 von 23, 326 Yards, 3 Touchdowns. Wow, das war wirklich sehr beeindruckend, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir immer über Identität gesprochen, Tim. Was sind die Eagles denn nun? Run first, pass first. Ich weiß es nicht. Nach diesem Spiel ist es wieder der Clutch-Quarterback mit dem präzisen langen Ball und das Laufspiel, das nicht funktioniert. Deswegen sagte ich eingangs, so ganz habe ich noch keine Antwort. Du bist schon ein bisschen mehr orientiert. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, so sehr orientiert, um ehrlich zu sein, bin ich das auch noch nicht. Also die aktuell fühlt es sich eher so an, als wären, und das ist eigentlich nicht letztes Jahr zumindest das Erfolgsrezept der Eagles gewesen. Und ich glaube, sollte es auch nicht werden. Ich glaube, die Eagles müssen einfach mit den Skillspielern, die sie haben, sowohl auf der Wide-Receiver-Position, auf der Tight-End-Position mit Goddard, aber eben halt auch mit Barkley im Running-Game, müssen einfach beides sein. Wenn du weit kommen willst in den Playoffs, einen tiefen Playoff-Run machen möchtest, dann musst du eine gewisse Unberechenbarkeit haben. Klar, wir haben kritisiert, es gibt keine Identität. Wir dürfen immer auch nicht logischerweise uns jede Woche selber widersprechen. Tun wir auch nicht. Aber es erschien mir noch etwas beliebig, um vielleicht mal dieses Wort zu nehmen. Und was man auch sagen muss, also diese Es gab hier eine coole Statistik und ich versuche mal, oder ich zitiere sie euch mal. Und die finde ich ganz spannend. Also, Eagles Passing Offense added 19 expected points versus the Vikings. The Eagles added over 20 expected points on the 4 combined deep completions between AJ and Devonta. 2 double moves and 1 on a broken play. So, they lost expected points combined across all other throws. So, das ist erstmal nicht gut, ja, weil das heißt sozusagen, bei den Standardspielzügen, wo was hätte bei rauskommen müssen, ist halt nichts bei rausbekommen und dann hast du halt diese explosiven Plays gehabt, wo du 20 Punkte durchgeholt hast, die du mit Sicherheit nicht jede Woche 1:1 so quasi replizieren kannst. Also das, wie gesagt, ist nochmal so ein statistischer Hinweis darauf, man sollte sich jetzt nicht in Sicherheit wiegen, weil gerade auch vor dem Hintergrund, was wir gerade gesagt haben, diese Play-Action-Geschichten und Under Center, vielleicht war das nur glücklicher Zufall, weil Cam Jurgens verletzt war. Nach wie vor, glaube ich, ist das Offensive Play-Calling schon noch im Fadenkreuz drin. Ja. Das soweit mal so zur, sag ich mal, Sorgenfaltenseite. Der letzte Punkt, den ich noch anbringen will, ihr kennt mich als optimistischen Mensch, soll aber natürlich etwas sein, was euch positiv sozusagen in die neue Woche schauen lässt, bevor wir gleich natürlich nochmal einen Blick werfen, auf wen wir am Wochenende spielen als Philadelphia Eagles. Ich habe eine weitere nämlich schöne Statistik gefunden. Wie ihr alle wisst, haben die Eagles den viertschwersten Schedule in der NFL. Das haben wir ausgiebig auch schon vor der Saison kalkuliert. Das ist nun mal so, wenn du den Super Bowl gewinnst, dann hast du halt sozusagen Pech und kriegst halt dann auch nur die Top-Gegner. So, der Strength of Victory, die Amerikaner haben hier eine Statistik für alles, ne? Also Advanced Stats hat dann mal ausgerechnet, gemessen an dem Strength of Victory, das heißt, wenn du einbeziehst, gegen wen gewinnst du und vor allen Dingen unter Einbezug der Stärke des Gegners, haben die Eagles mit Abstand den höchsten Strength of Victory. Das heißt, es gibt kein Team, das gegen Top-Teams öfters gewinnt als die Philadelphia Eagles. Und da sind wir wieder beim Thema, was sind die Eagles? Die Eagles sind einfach ein unglaublich gutes Football-Team mit sehr talentierten Spielern, die auch die Winning-Mentality haben. Aber natürlich reicht das nicht bis zum Ende. Also da muss natürlich jetzt auch Schema mit dazu kommen. Aber wir reden immer noch über ein wirklich hervorragendes Football-Team der Philadelphia Eagles. Und dann hoffen wir alle, dass auch nach jetzt dem Spiel gegen die Giants in der Bye-Week dann die richtigen Weichen gestellt werden. Und du? Und, wie liest du deine Sichtweise?
Ja, ich gebe dir noch einen Halbsatz dazu. Und dann haben wir alles gesagt. Und sie sind ein Team mit dem besten Clutch-Quarterback der Liga. Und das darf man wirklich nicht außer Acht lassen oder gar vernachlässigen in dieser Denke. Ja, jetzt kommen die Giants ins Lincoln Financial Field, ne? Vor der Bye, Tim.
Da ist eine Rechnung offen.
Ja, die sind richtig wütend, die Giants. Die haben nämlich einen sicher geglaubten Sieg verspielt gegen die Broncos am Sonntagabend, die Fans im Link. Und die Eagles, die tragen aber auch ein bisschen Wut in sich für dieses Division-Matchup. Ist ja das Revenge-Game, ne? Für die 34-17-Niederlage vor 2 Wochen. Was können wir da erwarten?
Das wird wild. Das wird auf jeden Fall wild. Ihr habt das Spiel ja auch, wenn ihr es nicht gesehen habt, die Highlights, schaut euch unbedingt an, New York Giants bei den Denver Broncos im Mile High. 19-0 steht es für die New York Giants am Anfang des vierten Quarters. Und dann geht das Ding 33-31 aus für die Denver Broncos. Es gab noch nie in der langen Geschichte der NFL ein größeres Comeback eines Teams, was noch 0 Punkte hatte am Anfang des vierten Quarters. Unfassbar, was da passiert ist. Da ist auch alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen konnte. Dumme Interception von Dart. Ein paar andere Missgeschicke. Der eine Touchdown, ne, der irgendwie erst hochgepuncht wird oder deflected wird von den Giants, dann fängt ihn ein Wide Receiver. Also da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Dann verpasst natürlich der Kicker noch 2-mal. Also das war vogelwild, aber die Giants sind, was sie schon lange nicht mehr waren, sind gefährlich, ne? Das ist schon ein spannendes Team, die haben eine richtig, richtig gute Defense, muss man ganz klar sagen, haben die Eagles ja auch gespürt, vor nicht allzu langer Zeit, wir erinnern uns leider an dieses Spiel zurück. Die haben immer noch irgendwo ein Mojo zwischen Dart und Scadabo, das ist immer noch cool, ja, also sozusagen das Momentum da, das ist ein ganz anderer Vibe in dem Team drin, die werden da auch, also wer jetzt glaubt, die Giants sind jetzt komplett niedergeschmettert und zerschlagen und die Teammoral am Boden nach dieser Niederlage, das glaube ich überhaupt nicht. Die haben wieder gesagt, gesehen, dass sie gegen ein absolutes Top-Team wie die Denver Broncos irgendwie 31 Punkte machen können. Also ich muss sagen, die New York Giants, und das sei allen Giants-Fans, Grüße gehen raus an Jan Weinreich und alle anderen Giants-Fans, die New York fucking Football Giants sind mittlerweile wieder mal ein ernstzunehmendes Football-Team und das kann uns freuen, vielleicht nicht unbedingt aus Eagles-Sicht, aber aus Sicht für alle Giants-Fans, das sei gegönnt, Football is Family. Also das wird ein hartes Brot, aber ganz ehrlich, also dieses Spiel, diese Revanche müssen die Eagles gewinnen, sonst gehst du mit einem richtig miesen Gefühl in die Bye-Week rein. Und ich glaube auch mit all dem, was wir gesehen haben, die Wut ist da, die Lust jetzt was umzureißen ist auch da. Die Eagles werden dieses Spiel gegen die Giants gewinnen, das ist meine Meinung zumindest.
Sag mal, jetzt rein praktisch, ich habe jetzt noch nicht Details gelesen, aber wenn BG jetzt zurückkommt, Brandon Graham, sehen wir den dann schon gegen die Giants? Möglicherweise, oder?
Möglicherweise. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob dann schon die Fitness dafür reicht. Vielleicht ist er auch nur Trest an der Sideline, ja. Aber kriegt noch keinen Snap. Ich bin gespannt. Also im Locker, wenn er jetzt.
Der wird so Trash-Talken, ja, wenn mit Jackson Dart, das ist total geil, wenn der eigentlich auch, ja, wenn der draufkommt. Das wäre schon cool.
Aber wie siehst du das Spiel? Wie siehst du das Matchup?
Also das kann total in beide Richtungen gehen. Das finde ich wirklich spannend. Und ich habe das ja bewusst gesagt eingangs, ne? Die Giants, die werden so einen dermaßen großen Hals haben, also einen dicken Hals, und werden sich so dermaßen ärgern über dieses hergeschenkte Spiel gegen die Broncos. Plus haben die natürlich auch eine breite Brust jetzt, wenn die ins Lincoln Financial Field kommen. Nicht nur, weil sie eine gute Saison spielen, sondern weil sie wissen, dass sie die Eagles hoch übrigens schlagen können und sie in weiten Teilen auch dominieren können. Also das ist auch nicht vergessen. Insofern kann das in beide Richtungen gehen. Ich wünsche mir sehr, dass es positiv für die Eagles ausgeht, dass du mit einem guten, positiven Gefühl in die Bye gehst. Danach kommen ja die Packers. Das wird auch nicht einfach. So, insofern brauchst du eigentlich unbedingt jetzt ein gutes Gefühl, wenn du mal eine Woche frei hast.
Das stimmt, das stimmt. Was nicht vergessen werden soll, so viel zum Thema erstmal Outlook zu den Giants. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses Spiel. Das wird toll. Da wird eine super Stimmung sein im Link. Es kamen auch wieder Fragen rein. Vielen Dank. Ein paar haben wir schon auch beantwortet. On the Fly habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wie gesagt, vielen Dank für die Fragen. Und ihr habt gemerkt, wenn das ein oder andere Thema schon auch angerissen wurde. Eine Frage, die noch reinkam, Grüße gehen raus, diesmal an Kahu, war, was wir denn, also es ist ja evident und wir haben es ja auch schon erwähnt, dass man auf der Corner-Position noch was machen muss. Kahu wirft rein, was wir von den Free Agents halten würden, die da am Markt sind, also zum Beispiel so ein Gilmore oder so ein Samuel Jr. Sollten beide, sagt er, besser sein als Ringo und Jackson? Vielleicht, I don't know, ich würde es mal so sagen, und Flo, ich bin dann auf deine Meinung gespannt. Am Endeffekt sind das auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Und es hat auch einen Grund, warum sie immer noch Free Agents sind. Und ich und die Eagles, und davon sollte man erstmal grundlegend ausgehen, die Eagles, Howie Roseman mit seinem Team, die sprechen mit allen Agents da draußen. Die sprechen zu 100% mit allen Agents von allen Free Agents, die einigermaßen relevant sind. Und das kann aus meiner Sicht nur zwei Dinge bedeuten. Entweder die sind vielleicht zu teuer, also sie spekulieren vielleicht auf irgendeinen Deal, der dann vielleicht noch von irgendjemandem Verzweifelten kommt. Oder sie sind vielleicht wirklich sportlich nicht mehr das. Wir sehen auch bei Gilmore gerade, das war letztes Jahr auch nicht mehr so, wie wir ihn alle in Erinnerung hatten. Ich glaube, also wir wissen nicht, welches es ist. Vielleicht sind die beiden zu teuer und die anderen, die auch noch da draußen sind. Vielleicht wird auch der sportliche Wert nicht mehr gesehen. Ich würde mir eher wünschen, ohne dass ich einen fixen habe, weil das wäre eh nur Kaffeesatzleserei, ich würde mir eher wünschen, dass man einen jüngeren, noch fitteren, mehr in der Prime befindlichen Cornerback 2 tradet. Mhm. Mhm.
Ja, würde ich mich anschließen. Und die Frage, die du dir ja stellen musst, ist, was bringt ein neuer Spieler kurzfristig für den sportlichen Erfolg einer Franchise? Also wie schnell integrierst du ihn mit seinem Skillset in das Scheme von Vic Fangio? Versus, hast du vielleicht sogar die Probleme erkannt bei den bestehenden Cornerbacks und kannst dir den Luxus nehmen, in einer über eine Bye-Week an diesen Stellschrauben zu drehen als Vic Fangio und das Spiel dieser Cornerbacks besser zu machen. Und dann ist es natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung und eine mittel- und langfristige natürlich auch. Aber ich glaube, diese zwei Fragen musst du dir ja stellen. Und die werden, deswegen mag ich deinen Satz eigentlich, am Ende sind das Free Agents, ne? Und das wird einen Grund haben. Also insofern muss man da, glaube ich, das Ganze mit zwei oder von zwei Seiten betrachten und sehen, das ist nicht alles Gold, was glänzt, was da auf dem Free-Agents-Markt rumliegt.
Ja, Absolut, also vielen Dank für eure Fragen. Schickt uns auch gerne weitere Fragen, Anmerkungen. Wir haben so viel reinbekommen. Also ich glaube, das war wirklich die Rekordwoche, was an Lob, an Anregungen, an Fragen. Hat uns extrem gefreut. Da freuen wir uns sehr drüber. Auch für die vielen tollen Bewertungen auf Spotify, auch auf Apple Podcasts, die Kommentare, die Flo ja immer liest und auswendig lernt. Das hat uns, hat uns extrem gefreut. Macht weiter so. Interagiert mit uns. Das macht uns jede Menge Spaß. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, Support das. Wir nutzen es für den weiteren Aufbau des Podcasts. Findet ihr auch in den Shownotes. buymeacoffee.com könnt ihr gerne was da lassen. Wie gesagt, das nutzen wir nicht und darum geht es uns auch gar nicht. Flo und ich haben beide Jobs. Wir werden auch weiterhin alles, was wir da haben, nämlich auch in Werbung für diesen Podcast investieren. Wir wollen weiter wachsen, wollen größer werden. Freuen wir uns, wenn ihr uns da unterstützt auf dem Weg. Bleibt uns gewogen und ja, hoffen wir mal, dass wir dann wirklich mit einem guten Gefühl dann auch in die Bye-Week gehen können.
Ja, und wir lesen alles und freuen uns immer über euer Feedback. Mein Feedback an dich heute, eine glatte 1, wie immer. Hast du
Dankeschön.
Gut gemacht, Tim.
Ja? Ich würde dir ein A geben.
A plus wäre geiler. Komm, bitte.
Kriegst ein A plus.
Danke.
100%.
Okay, gut, dann sind wir durch. Das war der Brotherly Talk für diese Woche. Alles geklärt. Ciao, macht's gut und go Birds.
Go Birds.